Heute Morgen predige ich über das bekannte Gleichnis von Jesus in Lukas 18, Abvers 9. Lukas 18, Abvers 9. Jesus sagte aber auch zu etlichen, die sich selbst zutrauten, gerecht zu sein, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich für sich allein hin und betete so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von meinem ganzen Einkommen. Der Zöllner aber stand von ferne und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern er schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, anders als jener. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, die Frage ist hier: Wie komme ich zu Gott? Wann bin ich ihm nahe? Wie sieht das aus? Ja, wann bin ich Gott besonders nahe? Wenn ich mir abends die Bibel und das Kopfkissen lege oder vor einem sportlichen Wettkampf mich schnell noch bekreuzige, oder wenn ich an heiliger Stätte bete, irgendwo, wo so eine Kirche offen ist, hinterher noch ein Licht anzünde, damit ich bei Gott noch länger in Erinnerung bleibe. Oder wenn ich ganz und gar nach Jerusalem pilgere, um dort an der Klagemauer zu beten und vielleicht noch so ein schriftliches Gebet so in die Ritzen zu stecken, sodass ich dann ganz besonders bei Gott angekommen bin. Hier sind zwei Männer, die gehen in den Tempel. Das ist eine heilige Stätte, wo das Gebet besonders wirkungsvoll ist, denn im Tempel wohnt Gott. Also ich bin ihm ganz nah, wenn ich dort bete. Das eine ist ein religiöser Profi und das andere ein zwielichtiger Wirtschaftsbetrüger. Der religiöse Profi macht es richtig, der fängt mit Dank an. An der Stelle könnte ich sicher viel von ihm lernen, Gebet mit Dank zu beginnen. O Gott, ich danke dir. Wofür er denn dankt, ist allerdings ein bisschen schwierig, weil er in diesem Dank sich dann abgrenzt von anderen. Das ist nicht so ideal. Aber danken ist immer gut. Er zählt dann auf. Eigentlich führt er in seinem Gebet mehr so ein Selbstgespräch und Gott darf zuhören. Er sagt: Ich bin nicht so wie die anderen Leute. Ich faste zweimal die Woche. In Israel war Fasten vorgeschrieben, einmal im Jahr an dem sogenannten Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Es sollte das ganze Volk fasten, sonst gab es keine Vorschrift. Er hat es aber zweimal in der Woche getan. Der übliche Fastentag war Montag, also falls Sie sich beteiligen würden, gäbe es morgen dann nichts, und Donnerstag. Außerdem verzehntete er alle Dinge. Das war vorgeschrieben, den zehnten Teil von allem Einkommen abzugeben, aber nur im Agrarbereich, was auf dem Feld wuchs, an den Bäumen, bei den Tieren, bei dem Handel letztlich nicht. Aber da hat er auch alles verzehntet. Er hat also viel mehr getan, als er musste. Er war ein richtiger Vorzeigegläubiger. Und dann sagte er noch eben: Ich bin wirklich gut, ich bin nicht so wie diese Betrüger da. Das heißt, er hat eine Frömmigkeit, die ihn vor moralischen Abwägen bewahrt. Wir hatten vor vielen Jahren hier mal ein älteres Ehepaar zu Gast, zu einem fantastischen Abend. Sie waren beide Zeugen Jehovas gewesen. Und die Frau ist dann durch Bibelstudium mit einer Frankfurter Dame zum Glauben gekommen an Jesus. Der Mann ist ausgetreten, weil er sich ärgerte über die Ungerechtigkeit in der inneren Organisation, ist dann auch zum Glauben gekommen an Jesus. Im Rückblick sagten sie natürlich, diese Überzeugung, die wir da vertreten haben, war eine Irrlehre, war schlecht. Und trotzdem, eines müssen wir mit Dank sagen, auch dieser Einsatz hat uns bewahrt vor vielen moralischen Abwägen. Das heißt, eine Frömmigkeit, die zwar in sich eigentlich falsch ist, hat uns trotzdem bewahrt vor vielen Dingen, in die wir vielleicht sonst hineingekommen wären. Ja, dieser Mann hier sagt es also auch: Ich bin durchaus respektabel, mein Glaube lohnt sich, ich bin nicht so wie die anderen. Aber irgendwo fehlt diesem Glauben so ein bisschen Wärme und Strahlkraft. Er lebt etwas von der Distanz, von der Abgrenzung. Vielleicht könnte man auch sagen, auf der kleinen Leiter ist er schon zwei Stufen Sprossen nach oben gestiegen. Auf jeden Fall, er definiert seinen Glauben durch Leistung. Ist ja interessant, wenn man heute jemand fragen würde: Was ist ein Christ? Können Sie ja mal tun. Ich vermute, dass man zu über 90% der Antworten keine Antwort bekommt auf die Frage, was ein Christ ist, sondern was ein Christ tut. Das heißt, hier wird Glaube auch durch Leistung definiert. Ein Christ übt Nächstenliebe, ein Christ, was weiß ich, ist hilfsbereit, ein Christ. Und dann kommen lauter Dinge, die er tut. Aber danach wurde gar nicht gefragt, sondern was ein Christ ist. Glaube wird oft über Leistung definiert. Ich denke an den Professor Thielicke, einen Theologen aus Hamburg, der inzwischen schon verstorben ist. Er war mal im Krankenhaus und war begeistert von einer Krankenschwester, die ihn und auch die anderen besonders liebevoll versorgte. Und dann fragte er sie, sagen Sie, warum machen Sie das so schön und so nett und so liebevoll und einsatzfreudig? Und er sagte sie, wissen Sie, ich verdiene mir meine himmlische Krone und Sie sind der, was weiß ich, 83. Edelstein, der da oben drin sitzt. Die Zahl stimmt jetzt nicht, aber Edelstein ist schon richtig. Und an der Stelle war er dann doch ein bisschen geschockt. Freundlichkeit, Glaube als Leistung, den man dann irgendwann Gott präsentieren könnte. Ja, und er vergleicht sich mit anderen. Was steckt eigentlich da drin? Ich vermute, dass jeder von uns das kennt, dass er sich ab und zu mal mit anderen Leuten vergleicht. Was steckt dahinter? Ein Wort, Stolz. Oder auch Hochmut wäre dasselbe. Denn wir vergleichen uns ja mit Leuten, die an der Stelle ein bisschen schlechter abschneiden. Wobei das nicht nur so anständige Leute tun wie er. Es geht runter bis in die tiefsten Stufen. Da vergleicht man sich immer noch. Sitzt einer im Gefängnis und sagt, ich bin ein anständiger Krimineller. Ich bin nicht so ein Schwein, der da so Kinder geschändet hat und sie hinterher noch umgebracht hat. Mit so Leuten habe ich gar nichts zu tun. Das heißt, noch auf vielen Ebenen vergleicht man sich und findet sich immer noch besser. Wenn einer aus der Schule nach Hause kommt und hat in Englisch eine 5 geschrieben, mit wem vergleicht er sich? Sag Mutter, du, der Fritz, der hat schon wieder eine 6 geschrieben. Bei mir ist nur eine 5 geworden. Das heißt, man vergleicht sich auch, in diesem Fall dann vielleicht nicht aus Stolz, sondern um einen Vorteil herauszuschinden oder herauszudiskutieren. Manche vergleichen sich auch mit anderen, denen es besser geht, die gesünder sind, die eine glücklichere Ehe führen, größeres Auto haben, weiter und öfter in Urlaub fahren dürfen, schöner aussehen. Und was steckt dahinter? Neid. Aber ich vermute mal, dass Stolz und Neid Geschwister sind. Der Vergleich ist zwar eine andere Ebene, aber eigentlich dasselbe im Hintergrund. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Leute, die uns vergleichen wiederum mit anderen. Gut, was dabei rauskommt, ist deren Problem. Aber es gibt ja auch Eltern, die vergleichen ihre Kinder und sagen, wenn du der Peter von nebenan wärst, hättest du jetzt in diesem Geschäft deinen Mund aufgemacht und nicht einfach die Sache geschluckt. Was sie dabei natürlich freundlich übersehen ist, dass der Peter auch andere Eltern hat und dass er eigentlich ein kleiner Bumerang ist, der auf sie zurückkäme. Aber so werden dann Kinder schon fröhlich mit Minderwertigkeitskomplexen ausgestattet und sollen dann das Leben etwas besser bewältigen auf diese Schiene. Gott ist nicht so begeistert von diesem Vergleich, Jesus hier, wo dieser Mann sich mit einem anderen vergleicht. Wenn er sich vergleicht, müsste er sich ja eigentlich mit Gott vergleichen. Denn wir sollen vollkommen sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt nehmen Sie mal die Kirche hier, die ist ganz schön relativ weiß gestrichen, von innen neu, von außen nicht mehr ganz so neu. Und wenn die Sonne dagegen strahlt, außen ist die richtig hell und schön. Betrachten Sie die mal im Winter, wenn frischer Neuschnee gefallen ist, was dann schöner weiß glänzt, ob die Kirche oder der Schnee, werden Sie feststellen, der Schnee ist viel weißer. Die Kirche ist durchaus schon ein bisschen grau. Das heißt, es kommt immer auf die Ebene an, wo betrachte ich etwas. Jetzt ist sie schön weiß, im Winter ist sie eher ein bisschen grau. Auf welcher Schiene vergleiche ich mich? Und wenn ich mich mit Gott vergleichen würde, würde es natürlich etwas schwieriger werden. Es gibt eine Oxford-Bewegung, das sagt wahrscheinlich den wenigsten etwas von Ihnen nach dem Krieg, eine Bewegung, die sich dann in zwei Teile geteilt hat, die besonders qualitativ gut leben wollte, anständig, hat sich dann in einen moralischen und einen christlichen Zweig geteilt. Und die sagten jedem, der da beitreten wollte, weißt du, nimm dir mal ein Blatt Papier und schreibe mal 3 Begriffe da drauf. Absolute Wahrheit, absolute Reinheit und absolute Selbstlosigkeit. Und jetzt nimm dir mal ein bisschen Zeit und schreib alles daneben, was in deinem Leben diesen drei Begriffen nicht entspricht. Absolute Wahrheit. Du hast die Dinge ein bisschen verdreht, verschoben, beschönigt, verschlechtert. Absolute Selbstlosigkeit. Wo ging es dir um dich, wo um andere? Absolute Reinheit. Wie sieht es da aus? Und ich vermute, wenn wir das Experiment heute Morgen hier machen würden, wenn jeder genügend Zeit hätte und genügend Sichtschutz gegenüber seinen Nachbarn, dann würden sich die Zettel alle füllen, hätte ich überhaupt keinen Zweifel dran, auch bei mir. Und dann sagen sie, gut, wenn du jetzt auf dem Zettel verschiedene Dinge stehen hast, dann geh zu einem anderen Christen hin und bekenne Gott, beichte das jetzt Gott und lass dir von ihm die Vergebung zusprechen und dann geh den Weg mit Jesus im Leben. Das ist nur eine kleine Methode mit drei Begriffen. Wie anders wäre das jetzt, wenn ich wirklich Gott begegne und mein Licht, mein Leben in seinem Licht sehe? Also ein beruflicher, religiöser Profi, beruflich nicht, aber ein religiöser Profi, der hier vor Gott tritt, er betet, fängt richtig an, aber dann ist es ein bisschen sehr distanziert. Der zweite Mann ist ein Wirtschaftsbetrüger, einer von dem Stamm Nim. Ich vermute mal, dass Sie ganz viele Leute von diesem Stamm Nim kennen. Die gibt es ja überall, diese Zollbeamten. Wir unterstützen ja viele Missionare und hörten gerade vor kurzem von der Luise Schürer aus Haiti, die dort eine Haushaltungsschule mitleitet, wo sehr schöne Stickarbeiten gemacht werden, dass sie im Zoll drei Ballen Stoff liegen haben und der Zollbeamte möchte 1000 Dollar Zoll dafür haben. Das heißt, der Verdienst in der Schule wäre dann gleich null, weil eben der Beamte das alles eingesteckt hätte für sich. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie inzwischen diese Ballen haben oder ob sie es doch bezahlt haben. Ein bisschen in die eigene Tasche. Wir unterstützen die Claudia Ruppert, die mit Digula in Kenia ist. Und diese Gruppe Digula fährt ab und zu mal LKWs, die sie der Bundeswehr abgekauft haben, wieder aufgemotzt haben, runter nach Afrika in die Mission. Und da waren sie in einem Land, sie hatten alle fertigen Papiere, auch Zollpapiere, alles da. Sie wollten dann nur durchfahren, ja, Transitverkehr. Sie sogar hätten das LKW verplomben lassen. Aber der Beamte wollte Zoll haben von ihnen. Sie wussten genau, der kriegt gar keinen Zoll, weil das ja hier nur durchgeht, verplombt eigentlich. Der will das nur einstecken. Sie sagten, das machen wir nicht. Gut, dann ließ er sie drei Tage in der Sonne, stellen Sie bei dem Wetter vor, an der Grenze stehen mit dem LKW. Danach bekamen sie immer noch kein Geld, eher kein Geld. Dann ließ er sie, soweit ich mich erinnern kann, den ganzen LKW auspacken. LKW, nicht PKW. Und dann wieder einpacken. Und dann sagte er so, jetzt dürft ihr fahren. Sie haben keinen Zusatzzoll bezahlt, aber man sieht ja, sie wurden ein bisschen übel behandelt. Kennen Sie Leute von dem Stamm Nim? Eigentlich gibt es sie ja in jeder größeren Firma. Ich habe früher als Student oft auf dem Bau gearbeitet, um mein Studium zu einem Stück zu finanzieren. Über eine kleine Firma, die Glasbausteine vermauerte, das heißt, die kamen an viele verschiedene Baustellen, wo schon andere gearbeitet hatten. Und wir sprachen damals von den sogenannten Baukaufleuten. Ich weiß nicht, ob Sie die auch kennen. Die fahren dann auf so eine Baustelle und da sehen Sie, oh, da liegen so schöne Keramikfliesen. Ich bin doch auch gerade am Bauen. Ja, farblich, doch, könnte eigentlich passen. Gut, die werden dann abends abgeholt. Oder diese Armaturen, naja, ich habe eigentlich noch keine, ich bin noch nicht ganz so weit, aber die könnte ich mir ja schon mal hinlegen, sodass ich damals eigentlich jede Achtung vor Handwerkern verloren habe. Inzwischen ist sie wieder ein bisschen entstanden. Ich sagte, bei so einem Mensch, der da so im Bauen ist, könnte man ja jeden Stein rot anstreichen, den er bezahlt hat in seinem Haus. Vielleicht kennen Sie die natürlich auch, die Leute, die jetzt nach der Ferienzeit plötzlich im Urlaub krank werden und dann 14 Tage länger weg sind. Besonders im öffentlichen Dienst geschieht es ja häufig, wo man nicht so schnell entlassen wird, wenn man das ein bisschen ausufern lässt. Man schätzt, dass der Staat jährlich mindestens 50 Milliarden Mark verliert durch Wirtschaftsbetrügerei, durch Fälschung von Bilanzen, Subventionsbetrug und Ähnliches. Sie kennen das ja, wo dann einer fragt, nicht nur bei irgendeinem Unterhaltungsbetrieb vielleicht, wie hoch soll ich die Rechnung ausstellen, die Sie dann von der Steuer absetzen können? Oder wo Leute, die die dicksten Autos fahren, so eine Steuererklärung abgeben, die dann kurz über dem Existenzminimum ist. Alles andere wurde wegerklärt. oder verschwiegen. Oder denken wir an Bosnien, wo jetzt viele Hilfsgelder hingeflossen sind, sie kamen nur nicht an. Irgendwo sind sie versickert zwischendrin. Oder denken wir an die Palästinenser, die auch eine ganze Reihe von Geld gekriegt haben. Plötzlich haben so einige Palästinenserfürsten größere Häuser gebaut und ein ganz klein bisschen was ist auch angekommen. Oder denken wir an den ganzen Sozialmissbrauch in unserem Land. Oder die Leute, die in unser Land kommen, die zu Beginn zwar ein Wort flüstern, damit sie hereinkommen, aber eigentlich meinen sie D-Mark und nicht das, was sie sonst sagen. Überall der Stamm Nimm. Und solch ein Wirtschaftsbetrüger wagt es, in den Tempel zu gehen, in die Nähe Gottes. Wäre natürlich interessant, wofür der betet. Herr, lass mich den Posten nicht verlieren. Ich brauche ihn noch für meine Familie. Lass mich nicht erwischt werden. Nein, diesmal hatte es ihn erwischt. Und zwar sein Schuldbewusstsein wurde plötzlich wach. Sein Gewissen, das abgestumpft war, wurde wieder lebendig. Und er schlägt sich doch tatsächlich selbst an die Brust und spürt, dass mit seinem Herz irgendwas Probleme bereitet. Ich hatte vorhin bewusst diesen Psalm 34 vorgelesen, wo es heißt, ein Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochenes Herz. Jetzt müssen Sie ein bisschen Theologie mit mir betreiben. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen zwischen Schuldbewusstsein und Sündenerkenntnis. Schuldbewusstsein hat jeder Mensch, der irgendwo mal spürt, da habe ich was übertreten, was falsch gemacht, was manipuliert. Sündenerkenntnis ist etwas ganz anderes. Der sagt ja, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Sündenerkenntnis, da erkennt sich jemand plötzlich vor Gott und stellt fest, ich stehe auf der anderen Seite. Und zwischen uns ist eine Entfernung, die ich nicht überbrücken kann. Ob Gott mich überhaupt annimmt, weiß ich nicht. Das ist Sündenerkenntnis. Nicht nur, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern dass ich getrennt bin von der entscheidenden Person in meinem Leben und das von mir aus auch nicht reparieren kann. Vielleicht spürt es jemand, der schon 70 Jahre ist und schon 50 Jahre im Gottesdienst sitzt und plötzlich feststellt, ich war schon immer gläubig, ich habe immer abends gebetet, aber diesen Jesus, von dem ich da gehört habe, kenne ich überhaupt nicht. Ich habe keine Glaubensgewissheit. Wenn ich jetzt gehen müsste, wüsste ich nicht, wohin ich gehe. Vielleicht in den Himmel, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Andere würden so wie der Milowitsch singen, wir sind doch alles kleine Sünderlein. So wie ein Mann sagt, ich habe meine Frau so ein bisschen betrogen. Was ist das eigentlich, ein bisschen betrogen? Dort, wo Sündenerkenntnis ist, kommt ein Wendepunkt im Leben. Wo Sündenerkenntnis ist, kommt ein Wendepunkt im Leben, weil ein Mensch plötzlich spürt, ich stehe vor Gott. Nicht nur vor irgendwelchen Menschen, die mir irgendwelche Gesetze hinlegen. Ich stehe vor Gott und zwischen uns ist eine Distanz, die nur Gott überbrücken kann, wenn er mir die Hand reicht, bildlich gesprochen. Er schlägt an seine Brust. Wir schlagen ja oft nicht an unsere Brust, sondern auf andere ein. In der Ehe sagt man, dieser sture Bock da, oder diese, was weiß ich, was es da für schöne Ausdrücke gibt, dass man sagt, wenn der andere ein bisschen anders wäre als ich, dann wäre das, oder als er selber ist im Moment, ging es doch alles viel besser. Er schlägt an seine eigene Brust, so wie der verlorene Sohn, da heißt es, er ging in sich. Oder bei der Pfingstpredigt des Petrus, wo es heißt, ihnen ging ein Stich durchs Herz. Ja, die waren ganz persönlich getroffen und spürten, eben wird es ernst mit uns. Aber dann kommt eben das Schöne, wenn ich mich Gott zuwende, gilt, was im Römerbrief steht, Kapitel 10, Vers 13, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das heißt, wenn ich mich betend Jesus zuwende und sage, Herr Jesus, ich öffne dir mein Herz, dann wird etwas neu. Dann spüre ich, ich bin angenommen. Und dieser Mann hier hat noch nicht mal seine Augen erhoben, so niedergeschlagen war er. Aber ich vermute mal, dass nach seinem Gebet ein anderer Glanz in seine Augen kam, weil er spürte, ich bin angenommen. Es gibt eine Geschichte von einem japanischen Missionar, ich hoffe, dass sie nicht erfunden ist, der auf der Straße oder wo auch immer in der U-Bahn Leute gefragt hat, nur anhand ihres Augenausdrucks, wenn er so einen gewissen Glanz in ihren Augen feststellte, sie fragte, ob sie Christen sind. In Japan gibt es 0,5% Christen, also man muss schon großes Glück haben, wenn man einen erwischt. Die Aussage war die, dass er viele gefragt hat und sich bei keinem einzigen vertan hat. Nicht, dass Christen jetzt immer so glänzen und man so eine Augendiagnose dann auf christlich macht. Aber ich habe das auch schon erlebt, wo sich Gesichtsausdrücke verändern, weil das Herz offen wurde für Jesus. Das Auge ist ja ein Spiegel der Seele oder des Herzens, und wenn sich im Herz etwas verändert, verändern sich auch die Augen. Oder umgedreht, wenn Sie im Fernsehen sich da mal so eine Musikgruppe anschauen, die eigentlich ihren Erfolg mehr ihrem okkulten Hintergrund verdanken als der Qualität ihrer Musik, und ihnen mal in die Augen schauen, ist oft ein ganz merkwürdiger medialer Blick, der einem irgendwo so einen kleinen Schauer einflößt. Ein neuer Glanz auch für die Augen, weil jemand von Gott angenommen ist. Und Gott stellt keine Bedingung und sagt, komm in 3 Wochen wieder, inzwischen kannst du mal alles in Ordnung bringen, wo du die Leute betrogen hast. Nein, er nimmt ihn an, wie er ist, aber er verändert ihn, das ist klar. Ab jetzt wurden die Zölle billiger bei ihm, falls es damals so etwas wie ein Finanzamt gab, kam sicher das auch zu seinem Geld. Jesus holt den Dreck aus den Menschen raus. Und insofern ist es gut, wenn jeder unter uns, der heute Morgen hier ist, egal in welcher Lage er ist, ich kenne die Einzelnen vom Innen her nicht, wenn sich keiner zu schlecht fühlt und sagt, Gott wird mich sowieso nicht annehmen, bei mir ist zu viel kaputt oder zu viel vermurkst. Es gibt keine Sünde, für die Jesus nicht gestorben wäre. Deshalb auch keiner sagt, ich bin gut genug. Gott wird mich schon nehmen, der muss glücklich sein, wenn er so Leute wie mich erwischt. Das wäre sicher auch nicht ideal. Der Martin Luther meinte mal, es sei am schwierigsten, anständige Leute zum Glauben an Jesus zu führen. Anständige Leute, warum? Die sagen, bei mir ist doch alles in Ordnung. Familie in Ordnung, Haus in Ordnung, Hof in Ordnung, Tiere in Ordnung, Fahrzeuge in Ordnung. Was fehlt mir eigentlich? Was fehlt, ist die Ehre Gottes. Alles auf das eigene Konto gebucht. Und das ist sicher nicht das, was den Sinn des Lebens ausmacht. Es gibt viele, die schauen in den Spiegel ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit, aber nicht in den Spiegel Gottes, das heißt in sein Wort. Es gibt natürlich leicht erkennbare Sünden. Ja, wenn einer laut flucht, dann kriegen das alle mit oder solche Dinge. Es gibt aber auch stiller, verborgene Sünden, eben Hochmut, Stolz, Empfindlichkeit, Neid, Unreinheit und ähnliche Dinge. Gott sieht unser Herz. Jesus trägt uns die Vergebung nicht hinterher, aber wenn wir unser Herz ihm öffnen, schenkt er uns Vergebung. Und in einer Geschichte hat er eine Verbindung hergestellt, wo viel Vergebung ist, ist auch viel Liebe. Ja, keiner ist also so vollkommen kaputt, dass Gott ihn nicht herausholen könnte, und keiner ist so gut, dass er ohne Gottes Annahme alleine zu ihm käme. Ja, ich behaupte jetzt mal, dass die beiden Personen, die hier erwähnt werden, dieser Pharisäer und der Zöllner, 2 Typen sind, die uns allen sehr vertraut sind. Zumindest mir sind die beide sehr vertraut. Ich würde behaupten, die stecken ab und zu in mir drin. So dieser Hochmütige, der sich vergleicht mit anderen. Oder auch einer, der dann erschreckt plötzlich und feststellt, oh Mensch, das läuft ja gar nicht so toll. Da hast du ja Mist gemacht und entsetzt ist über sich. Hochmut treibt in die Höhe, und das, was hoch ist, wenn Sturm kommt, wird schnell geknickt. Demut führt in die Tiefe, schenkt Wurzeln, Wachstum, auch der Krone dann, und ist wesentlich stabiler. Es gibt ein Wortspiel, da heißt es, Demut bleibt in Gottes Hut. Ja, jetzt noch eine kleine Hausaufgabe für jeden, der sie erledigen möchte. Wenn es stimmt, dass in Ihnen vielleicht auch beide Figuren drinstecken, dieser Pharisäer, der sich erhebt und vergleicht, aber auch der andere, der manchmal erschrickt, dann wäre es einfach gut, Gott einmal zu bekennen. Du siehst, dass ich mich auch mit anderen verglichen habe, aus Hochmut, aus Stolz. Und jetzt fallen, muss man nicht alle Namen aufzählen. In der Familie vielleicht verglichen, außerhalb, im Betrieb, in der Firma, in der Gemeinde, vergib mir, vergib meiner Familie, vergib auch unserer Gemeinde, da geschieht das auch, das ist nichts Ungewöhnliches. Das wäre das eine. Und das andere, dass wir vielleicht einmal versuchen, für jemand Danken zu üben, bei dem es uns besonders schwerfällt. Ja, wo wir sagen würden, ja, da sind so viele Ecken und Kanten dran, so vieles, was nicht stimmt. Ich muss nicht für die Ecken und Kanten danken. Ich muss nicht für Dinge danken, die nicht in Ordnung sind, das wäre schlecht. Aber es gibt immer etwas zu danken, auch dort, wo wir vielleicht viele Schwächen sehen oder Fehler. Der Einstieg war die Frage, wann ist man Gott nahe? Ganz einfach, dort bin ich Gott nahe, wo ich ihn mein Herz finden lasse und es ihm öffne. Jesus, hab herzlichen Dank, dass du keinen verachtest oder von der stößt, der sein Herz dir öffnet, auch hier unter uns. Amen.